Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Doppelfolge des Apologetic Projekt Podcasts. Normalerweise bin ich, Simon, zusammen mit Dave euer Host, aber heute sitze ich mal auf der anderen Seite des Mikrofons, nämlich als Gast bei Mike Malke, einem Bibellehrer und Apologeten aus der syrisch-orthodoxen Kirche. In diesen zwei Folgen sprechen wir über ein wichtiges Thema, nämlich die religiöse Hochkontrollgruppe Shinshonji, über die wir beim Apologetikprojekt seit einigen Jahren ja auch aktiv Aufklärungsarbeit betreiben. Die Gruppe ist sehr aktiv darin, durch geschickte Täuschungsmethoden Menschen in verschiedenen Kirchen für sich zu gewinnen. Und so wurde auch Mike auf mich aufmerksam und hatte mich eingeladen, um meine persönlichen Erfahrungen und auch Insider-Informationen aus Korea zu teilen. Wir sprechen darüber, wie diese Organisation arbeitet und wie wir Menschen davor schützen können, in ihre Fänge zu geraten. Bleibt dran, es erwarten euch zwei Folgen voller hoffentlich aufschlussreicher und wertvoller Einblicke. Ein kleiner Hinweis noch: In dieser ersten Folge ist am Ende, in den letzten 7 Minuten, aufgrund technischer Probleme, die wir hatten, die Tonqualität leider nicht ganz so gut. Das ist aber eine Ausnahme und ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen.
Vielen von euch ist es noch sicherlich gut in Erinnerung, dass vor einiger Zeit man jeden Tag auf Facebook, auf Instagram, auf verschiedenen sozialen Plattformen von Leuten angeschrieben worden ist. Leute, die hauptsächlich einen deutschen Namen hatten, aber ein asiatisches Erscheinungsbild. Und diese Leute wollten mit einem über Gott reden oder jemanden zu Bibelstunden einladen. Ich habe für mich so das Ganze abnehmend empfunden, also ist irgendwie ruhiger geworden, bis ich festgestellt habe, dass sich das Ganze bei denen einfach, wenn ich sage bei denen, meine ich hier die Shinshonji-Sekte, auf eine nächste Ebene verlagert hat, nämlich in den Untergrund. Es passiert hier gerade etwas, nämlich dass viele Menschen, auch der Menschen aus der syrisch-orthodoxen Gemeinde, der Shinshonji-Sekte angehören. Und teilweise wissen es deren Familien nicht. Ich kenne sehr viele dieser Leute, auch mit Namen, die da drinne sind. Und ich kenne auch die, ich nenne sie mal Drahtzieher aus der syrisch-orthodoxen Community, die dafür verantwortlich sind und diese Leute in die Hände der Sekte treiben. Aus diesem Grund habe ich ein bisschen recherchiert und habe hier den führenden Experten im deutschsprachigen Raum gefunden, der sogar in Südkorea gewesen ist, der mit Gründungsmitgliedern von Shinshonji gesprochen hat, die ausgestiegen sind, der auch Affären interviewt hat, die dieser Sektenführer, auf den er dann noch eingehen wird, die er getroffen hat, die er interviewt hat. Deswegen bin ich heute in Stuttgart und ich danke Simon Garecht hier an dieser Stelle, dass ich heute hier sein darf und ja, ich freue mich auf einen Austausch mit dir.
Ich freue mich auch.
Bevor wir eigentlich zum Kernthema kommen, kannst du vielleicht ein paar Worte über dich erzählen.
Ja, Mike, freut mich total, dass ich von dir angefragt wurde für dieses Interview oder diese Interviewreihe. Ich bin Pastor, habe Theologie studiert, arbeite als Pastor in der Freikirche und darüber hinaus bin ich aktiv beim Apologetik-Projekt. Wir sind ein christlicher Verein, der primär eigentlich Argumente für die Wahrheit und Schönheit des christlichen Glaubens ins Netz und darüber hinaus bringen will. Aber seit 2,5 Jahren sind wir auch aktiv in der Aufklärungsarbeit über die Shinshonji-Sekte, die du gerade schon angesprochen hast.
Genau, du warst ja sogar in Südkorea. Ich habe ja gerade eingangs erwähnt, dass die Sekte ihren Ursprung in Südkorea hat. Du bist dahin geflogen. Ich habe schon auch ein paar Videos gesehen. Du hast ja deinen eigenen YouTube-Channel, den wir auch nochmal gerne hier in den Vordergrund stellen möchte, dass man sich da nochmal informieren kann. Deshalb meine Frage jetzt erstmal an dich. Wer steckt dahinter? Wer steckt hinter Shinshonji?
Ja, ultimativ steckt hinter Shinshonji vor allem ein Mann, um den sich dieser ganze Kult dreht, Manhee Lee. Bei Shinshonji glaubt man, dass es in der Menschheitsgeschichte, in der Geschichte Gottes mit den Menschen verschiedene Epochen gegeben hat, in denen jeweils ein Mensch von Gott erwählt wurde, der eine Mittler letztlich zwischen Gott und Mensch zu sein. Mose, Josua, zu einer bestimmten Zeit Jesus und heute in der Gegenwart sei das Ganze Manhili. Für Shinjeonji ist Manhi Lee heilsentscheidend. Ohne ihn, ohne den Glauben, den er bei Shinjeonji vermittelt, kann niemand zu Gott kommen, so der Shinjeonji-Glaube. Und darum merken wir, glaube ich, schon ganz schnell, dass sie sich da ziemlich von dem wegentwickelt haben, was man traditionellerweise als Christentum versteht.
Okay, kannst du, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also wir Christen, wir glauben ja daran, dass Jesus der Mittler, also dass Jesus Gott ist und auch er der Mittler ist zwischen den Menschen und Gott. Und die Angehörigen dieser Sekte glauben jetzt, dass praktisch Manhi Lee an der Stelle von Christus getreten ist? Oder woran glauben sie jetzt im Endeffekt richtig?
Sie glauben, dass der Geist von Jesus sich mit dem Fleisch von Manhi Lee vereinigt hat und dass Manhi Lee darum der versprochene Beistand ist, von dem Jesus spricht in Johannes 14, in Johannes 16. Also er eignet sich die Eigenschaften an, die wir als Christen Gott zuschreiben würden. Er tut auch verschiedene Bibelverse, die auf Jesus gemünzt sind, auf sich umdeuten, eben wie gesagt, die auf den Heiligen Geist gemünzt sind, auf sich umdeuten. Und so würde er nicht sagen, dass er Gott ist, aber theologisch gesehen macht er sich damit de facto Gott gleich, wenn er Charaktereigenschaften Gottes und Fähigkeiten Gottes auf sich selber überträgt. Er würde sagen oder er lehrt, dass alle anderen Kirchen Babylon sind und keine von ihnen zum ewigen Leben, zum Heil führt und dass an ihm kein Weg vorbeiführt. Sie sind schon, also sie haben die Bibel, das ist ihre Glaubensgrundlage, aber in ihren Gottesdiensten lesen sie auch ganz oft seine Briefe vor, über die sie dann meditieren, nachdenken und de facto sind seine Rundschreiben, die er an seine Gemeinschaft schreibt, für sie auf einer Stufe mit der Bibel.
Okay, also nur um das zu verstehen, wenn jetzt jemand heute zu mir kommen würde und mir ein Bild von diesem Mann zeigen würde und sagen würde, schau mal Mike, das ist der Christus. Ich glaube, ich würde ihm Vogel zeigen, um ehrlich zu sein. Deshalb frage ich mich, ich meine, wir machen das Video hier nicht von ungefähr, wir haben ganz viele Menschen, die fest im christlichen Glauben gewesen sind und diesen Mann wirklich als den Beistand ansehen, als den neuen Christus. Deswegen ist jetzt meine Frage, wie kannst du jetzt Außenstehenden vermitteln, wie diese Sekte erfolgreich sein kann? Was sind ihre Methoden bei ihrer Mission?
Ja, also du hast völlig recht. Würden die Shinjeonji-Missionare direkt von Anfang an sagen, das ist Manhi Lee, er ist das Wort Gottes, so bezeichnet er sich selbst, er ist der versprochene Beistand, er ist der einzige Weg in den Himmel, er ist der einzige, der uns wirklich die Bibel so vermitteln kann, wie sie zu verstehen ist, dann würde das keiner glauben. Menschen glauben es deswegen, weil sie in einem perfide ausgearbeiteten, manipulativen System über Monate hinweg Gehirn gewaschen werden. Man kann es nicht anders sagen. Shinjeonji hat die sogenannte verdeckte Mission, bei der sie Menschen nicht offen sagen, wer sie sind. Sie sind nicht transparent dabei, sondern geben sich aus als Studenten, die eine Umfrage machen und dafür noch Leute brauchen, die daran teilnehmen oder die sich unsicher fühlen im Halten ihrer Präsentation an der Uni und die deswegen mal gerne mit jemandem sprechen oder die das schon mal zur Probe gerne vor jemandem halten würden, damit sie sich sicherer fühlen können. Also über Lügen, über Täuschung, über Halbwahrheiten werden Leute angeschrieben auf Instagram oder auf der Straße angesprochen und dann werden die ja in solchen Fake-Freundschaften über Wochen so daraufhin vorbereitet, an so einem Bibelkurs teilzunehmen. Und dann in diesen Bibelkursen, zu denen man eingeladen wird, da erfährt man erstmal nicht, von wem das Ganze veranstaltet wird. So über Monate hinweg wird dann einfach nur gesagt, ja, wir sind eine Gruppe junger Christen, internationale Gruppe oder jetzt eben im aramäisch-assyrischen Kontext wird dann einfach nur gesagt, wir sind aramäisch-assyrische Christen, lesen gemeinsam die Bibel und man denkt sich dann vielleicht noch, ah, okay, das wird wahrscheinlich einfach eine freikirchliche Gruppe oder so sein. Man hinterfragt das gar nicht, aber wird dann über Monate hinweg durch viele Kurseinheiten immer mehr in dieser Überzeugung geformt, dass wir, um die Bibel zu verstehen, diesen Mann Hili bräuchten. Also diese ganzen Kurse und diese ganzen Monate der Vorbereitung laufen quasi pfeilspitzenmäßig darauf hinaus, dass in einem der Glaube erwächst, es braucht jemanden, der die verborgene, verschlüsselte Bedeutung der Gleichnisse in der Bibel für uns entschlüsselt. Und dann irgendwann, wenn man an dem Punkt ist, wo man denkt, man hat die Leute schon genügend Gehirn gewaschen und umprogrammiert, dann wird enthüllt, dass es sich um Xinjiang-Qi handelt. Und das ist etwas, wo auf dem Weg dahin viele Red Flags auch schon eigentlich einem auffallen könnten. Also
zu Warnzeichen, meinst du?
Genau, also beispielsweise auf den Flyern, die man bekommt, steht keine Adresse drauf. Es steht auch kein Veranstalter drauf. Auf Rückfragen, von wem das Ganze ist, wird man auch, wenn man dreimal, viermal nachfragt, keine richtige Antwort oftmals bekommen. Das sind lauter solche Red Flags generell für Sekten, aber was eben Xinjiang-Qi auszeichnet. Nicht, dass sie nur so arbeiten, es gibt auch die offene Mission, wo sie Leuten direkt sagen, wer sie sind, aber ein Großteil der Missionsarbeit läuft auf diese verdeckte Weise ab. Das, zu diesen Fake-Freundschaften vielleicht nochmal, das Ganze ist so systemisch, dass man wirklich darauf gedrillt wird, innerhalb von Xinjiang-Qi sich, wie man das machen soll. Also man soll auf die Instagram-Profile gehen, irgendwelche Gemeinsamkeiten finden, an denen man anknüpfen kann. Selbst wenn die Gemeinsamkeiten gar nicht den Tatsachen entsprechen, behauptet man dann, also gibt's viele, die behaupten dann, hey, ich habe auch dieses oder jenes Hobby. Oder man versucht dann Leute auch gezielt über solche tatsächlichen Gemeinsamkeiten zu catchen. Also dass Leute aus Ghana dann gezielt Menschen aus Ghana anschreiben oder eben Aramäer, Assyrer gezielt dann in solche Xinjiang-Qi-Kurse eingeladen werden, die sich an Aramäer, Assyrer richten. Also das wird schon clever und mit System gemacht und in diesen scheinbaren Freundschaften und lockeren, losen Kontakten, die man hat, wird aber dann von den Xinjiang-Qilern dokumentiert. Also alles, was man im Vertrauen erzählt, wird aufgeschrieben und in einer WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe dann mit anderen Xinjiang-Qi-Mitgliedern geteilt, sodass die einen auf den Weg noch besser manipulieren und in diese Gruppe reinbringen können. Also auch in diesen Kursen, die da stattfinden, in diesen Bibelkursen sind zu 70%, 80% Xinjiang-Qi-Mitglieder, die dafür da sind, eine Atmosphäre zu erzeugen und 20-30% echte Kursteilnehmer. Aber das ist alles darauf ausgelegt, quasi die Leute dahin zu bringen, zu denken, wow, dieser Kurs ist so toll und keine kritischen Fragen zu stellen und eben auch ja Informationen sammeln zu können über die Leute. Und das ist teilweise, muss man wirklich sagen, Oscar-reif. Also
wenn ich dich richtig verstehe, sagen wir jetzt mal, da haben wir einen Kurs, die sicherlich auch immer online stattfinden aufgrund.
Nicht nur, aber auch.
Ja. Sagen wir, das sind 10 Leute, da sind aber tatsächlich vielleicht nur 2 neue drin und die anderen 8 tun auch so, dass sie neu sind,
ja,
und legen dann wahrscheinlich einen Enthusiasmus an und Neugier an den Tag,
genau,
und so, dass die anderen dann so in der Gruppendynamik,
genau, ja,
also dass die da schon wirklich auf diese Art manipuliert werden. Also das ist ja, das heißt, dieses Unehrliche, das zieht sich ja dann durch wie ein roter Faden bei denen.
Ja, und es wird damit begründet, dass Jesus ja auch nicht direkt gesagt hätte, dass er der Messias ist. Und dann gibt es solche Stellen, die dann aus dem Zusammenhang gerissen werden, wenn beispielsweise der Apostel Paulus im Römerbrief davon spricht, wenn durch meine Lüge, ich paraphrasiere gerade, wenn durch meine Lüge die Wahrhaftigkeit Gottes sichtbarer wird, wie kann ich dann noch als Lügner erfunden werden? Und dann werden solche Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen, um zu sagen, Lügen für die Sache Gottes ist in Ordnung. Wie das dann begründet wird, ist zu sagen, wir schlagen den Teufel mit seinen eigenen Waffen. In den anderen wohnen böse Geister und die tricksen wir quasi aus mit ihren eigenen Waffen, indem wir das Mittel der Lüge benutzen. Und so werden Leute dahingehend umprogrammiert, ihren moralischen Kompass zu verändern und zu denken, eben der Zweck heiligt die Mittel. Es wird dann intern aber auch immer wieder gesagt, hey, wir werden irgendwann umstellen, komplett auf offene Mission, dann hört diese verdeckte Mission auf. Aber das sagen sie Jahr für Jahr für Jahr und es passiert tatsächlich nicht. Also wie sie das vielleicht noch begründen, das wäre vielleicht auch noch gut zu wissen, ist, dass sie sagen, ja, es wird so viel Schlechtes über uns in den Medien berichtet, wenn wir direkt sagen würden, wer wir sind, dann würden die Leute ja gar nicht erst unsere Kurse besuchen. Und deswegen wollen wir sie auf dem Weg in die Kurse reinbringen, damit sie sich das Ganze mal unvoreingenommen anhören und anschauen können.
Ja, interessant, Simon, denn Jesus sagt ja, also er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn dieser Mann Hili sich als den neuen Jesus oder so, wie auch immer, bezeichnet, dann nimmt er das mit der Wahrheit anscheinend nicht so genau. Oder wie kann ich das verstehen? Also es muss ja irgendwo von oben kommen, diese Weisung, dass man nicht sofort mit der Sprache rausrückt.
Ja, tatsächlich, als ich in Korea war, habe ich ja auch Menschen interviewt, die jahrzehntelang drin gewesen sind, teilweise 32, 33 Jahre oder Leute, die Anfang der 80er eben in der Gründungsphase auch mit dabei gewesen sind, die angeblich selbst Teil der Bibel sind.
Wie meinst du das Teil der Bibel? Also wenn ich heute die Bibel aufschlagen würde, würde ich diese Menschen in der Bibel sehen?
Ja, genau. Also ich habe mit Kim Dae-won beispielsweise gesprochen. Er ist einer der 7 Schalen des Zornes, laut Shincheonji-Auslegung, die 6. Schale des Zornes. Er wusste nur nichts von seinem Glück, aber ja, das wäre nochmal ein anderes Thema für das nächste Interview. Was ich sagen wollte, ist, ich habe mit Leuten gesprochen, die sehr lange drinne gewesen sind und die mir berichtet haben, wie es da über die Jahrzehnte einen Shift gegeben hat. Also diese verdeckte Mission, die gab es nicht schon immer, aber so Anfang der 2000er ist es zunehmend auch reingekommen, dass man angefangen hat, durch Lügen, durch Täuschen zu missionieren. In Korea gibt es komplette Tarnkirchen. Vor Corona gab es rund 300 solcher Fake-Kirchen mit Fake-Pastoren, Fake-Leitungskreis, Fake-Musikteam und allem drum und dran, die den Anschein erwecken sollen, sie wären echte, normale Kirchen, damit Leute als Mitglieder dort reingehen und dann über Monate hinweg dort rein manipuliert werden. So läuft es in Korea, aber eben auch in Deutschland in geringerem Ausmaß ganz genauso. Es werden Fake-Hauskreise, Bibelstunden angeboten, wo Leute über Monate sich drin befinden und denken, sie wären einfach gerade mit anderen Christen zusammen, um sich über die Bibel auszutauschen. Und merken dabei gar nicht, dass das Ganze eben nur zur Tarnung gemacht wird. Dabei werden aber ja auch Lieder gesungen, die man so aus dem kirchlichen Kontext auch kennt. So dass Leute, die jetzt sonst vielleicht christliche Lobpreismusik hören, in ihrem kirchlichen Kontext oder anderswo, sich erstmal zu Hause fühlen und es sich so anfühlt wie eine ganz normale Veranstaltung von der kirchlichen Gruppe. Es gibt aber auch säkulare Treffen oder so Mitteldinger, bei denen man über Mental Health Seminare oder Kunstausstellungen,
gemeinsames Backen
okay, und so Zeug versucht, die Leute dann zu catchen und auch dort dann eben in solche Fake-Freundschaften zu verwickeln, um sie dann Schritt für Schritt in die Sekte rein zu manipulieren.
Also ich stelle mir das im Endeffekt unheimlich vor, also als ob da wirklich jemand auf einen angesetzt wird, der versucht, mit allen Mitteln irgendeine Bindung zu dir aufzubauen. Und jetzt, während du gerade so gesprochen hast, weil was für mich einfach so schwer zu verstehen ist, schwer nachzuvollziehen ist, wie kannst du als Christ daran glauben, dass hier jemand, der auf diesem Planeten heute wandelt, ein alter Mann aus Südkorea, der Christus ist? Während ich jetzt zugehört habe und habe ich einiges verstanden, und zwar, sie kommen ja nicht mit dem Bild von jemandem und sagen, das ist der Christus. So würden sie niemanden gewinnen. Das heißt, sie lügen, bringen dich in diese Bibelstunde und sagen, und du hast ja einen christlichen Background schon. Das heißt, sie stellen dir eine Frage, biblisch gesehen, und du sagst, ja. Und dann wieder, ja. Und ich weiß nicht, wie oft diese Bibelstunden stattfinden. Öfters die Woche?
Die finden dann so oft statt, dass man auch gar nicht mehr hinterherkommt, das Ganze zu hinterfragen. Das ist auch Teil der Masche, dass du da 2-3 Mal die Woche solche Kurse hast, wie mit lange? Hausaufgaben.
Wie lange? Also, weil ich vom Verständnis her, bei mir ist es so, 2-3 Mal die Woche sagst du, ne, die werden dich ständig Fragen stellen. Das ist immer, du hast immer diesen Ja-Effekt, ja, ja, ja. Und jetzt zum Beispiel nach 6 Monaten, wenn sie dann sagen, und was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dieser Beistand ist jetzt da, nämlich dieser Mann, ich glaube, dass dann echt nur die Hartgesottensten sagen könnten, nein. Nachdem sie 6 Monate lang nur ja, ja, ja gesagt haben, ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass sie dann auch dazu ja sagen. Sonst würden sie ja alles umwerfen, was sie bisher da
ja, also tatsächlich verstanden haben. Das ist immer so ein kritischer Moment, so diese Enthüllung, wenn dann dieses Bild von Lee Man-hee gezeigt wird. Das habe ich tatsächlich dann auch mal schon mehrere ehemalige Shincheonji-Mitglieder gefragt, wie war das dann damals so, dann zum ersten Mal das so gezeigt zu bekommen, und dann ist da jetzt dieser Man-hee Lee aus Chongdo, und das ist dann schon was, wobei vielen doch tatsächlich so ein flaues Gefühl in der Magengrube entstehen lässt und wo auch tatsächlich viele an dem Moment kippen und sagen, okay, stopp, Moment, jetzt realisiere ich, wo ich mich hier eigentlich gerade befinde, und viele brechen dann auch tatsächlich an diesem Moment den Kurs ab. Aber deswegen machen sie es auch so, dass nach dieser Enthüllung, das Ganze ist Lee Man-hee, sie dann danach nochmal das Gespräch suchen, nochmal persönlich nachhaken, nochmal nachbearbeiten wollen, und dann ja, haben sie schon so ihre Wege, wie sie dann eben sagen, ja, das ist jetzt eben aus menschlicher Sicht total unverständlich, wie kann jetzt heute einer, der in Korea lebt und so ein Stäbchen in der Hand hat, der mehr oder weniger wiedergekommene Jesus sein, aber so und so und so. Im Grunde tun sie, du hast es ganz richtig gesagt, über Monate hinweg den Leuten vermitteln, dass sie jemanden brauchen, der ihnen die verschlüsselten Texte der Bibel auslegt, der die erfüllte Realität der Offenbarung gesehen hat, dass es so jemanden braucht, und dann tun sie das pfeilspitzenhaft auf Lee Man-hee auslegen. Also da vielleicht noch ist es wichtig hinzuzufügen, welche enorme Bedeutung das Buch der Offenbarung im Shincheonji-Glauben hat. Also sie glauben, dass im Grunde diese 22 Kapitel sich mehr oder weniger zu 90% in der Neuzeit so erfüllt haben. Dass alle diese Passagen, die wir im Buch der Offenbarung finden, wie so eine Art verschlüsselter Morse-Code sind für Ereignisse und Personen, die sich überwiegend in Südkorea in den letzten paar Jahrzehnten aufgehalten haben.
Kannst du hier vielleicht nochmal dann auch gezielt auf ihre Lehren eingehen?
Also, ja.
Du sagst Fokus Offenbarung. Und wie argumentieren die das? Was ist ihre Lehre? Woher nimmt dieser Man-hee Lee diese Legitimität zu behaupten, er sei jetzt der wiedergekommene Christus?
Also um die Lehren von Shincheonji zu verstehen, ist es ganz wichtig, dieses Konzept von Prophecy and Fulfillment, also Prophezeiung und Erfüllung, zu verstehen, dass im Grunde Dinge vorher im Buch der Offenbarung niedergeschrieben worden seien, die sich heute in der Neuzeit erfüllen und deswegen auch jetzt erst in diesen letzten paar Jahrzehnten überhaupt sozusagen relevant geworden sind. Also das Buch der Offenbarung ist im Grunde für sie wie ein verschlüsselter Morse-Code, den Lee Man-hee in einer himmlischen Vision so entschlüsselt bekommen hat. Und er ist ihrem Verständnis nach der die geöffnete Buchrolle gegessen hat und quasi das schon vorher gesehen hat, was...
Entschuldige, ja. Er hat eine Buchrolle gegessen? Wie kann ich das verstehen?
Damit meinen sie, dass er quasi die verborgene Bedeutung des Buches der Offenbarung in einer himmlischen Vision von Gott gezeigt bekommen haben soll. So legen sie diese Stelle aus. Und das sind eben dann alles reale Personen und Ereignisse, größtenteils in Korea, aber ein paar davon auch drüber hinaus. Also zum Beispiel sagen sie, die Corona-Pandemie jetzt vor ein paar Jahren wäre die große Trübsal aus dem Buch der Offenbarung gewesen. Oder eben den Kim Dae-won habe ich schon angesprochen, das ist einer der 7 Schalen des Zornes. Die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 sind bestimmte südkoreanische Pastoren gewesen, die in so einer anderen Sekte waren. Also alles hat eine Bedeutung in der Neuzeit, und Lee Man-hee hat quasi das in der Vision gezeigt bekommen. Und um errettet zu werden, ist es wichtig, diese erfüllte Realität übermittelt bekommen zu haben von Lee Man-hee. Also er muss uns quasi die verschlüsselte Bedeutung des Buches der Offenbarung entschlüsseln und erklären, damit wir gerettet werden können.
Welche Unterschiede in den Lehren gibt es noch? Also welche Lehren vertreten die unserer christlichen Lehre widerspricht?
Ja, also sie glauben zum Beispiel nicht an die Dreieinigkeit. Sie leugnen die Gottheit Jesu und sie ja, glauben eben auch nicht, dass der Heilige Geist Gott ist, weder dass er eine Person ist, noch dass er Gott ist. Ich denke, das ist so eine ganz zentrale Aussage, eine ganz zentrale Lehre. Sie würden nicht sagen, dass die Kirche abgefallen ist mit dem Tod der Apostel. Das ist eigentlich so eine typische Lehre von Sekten. Aber de facto würden sie schon sagen, dass diese ganzen Dinge, die ja ihrer Ansicht nach biblisch sind, seit dem Tod der Apostel bis zur Limanie im Grunde nicht mehr gelehrt wurden und die Kirche damit de facto eben schon abgefallen war. Das war ja auch eine Frage, die ich dann gestellt hatte in einer Debatte, die ich mit dem Leiter der Theologieabteilung von Shinjeonji Frankfurt, Simon Stamm, hatte. Wie kannst du denn einen biblischen Kanon anerkennen, also dass diese Bücher, von denen du glaubst, dass sie Wort Gottes sind, Teil der Bibel sind, wenn die Leute, die diesen Kanon zusammengestellt haben, Menschen sind, die deiner Ansicht nach Teil von Babylon sind und einer abgefallenen Kirche angehören. Also das ist dann auch schon eigentlich immer das Schwierige mit solchen Sekten, dass sie den an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Wenn sie eine Bibel als Wort Gottes bezeichnen, die es gar nicht gäbe, wenn die aus ihrer Sicht alle falschen Christen mit falschen Lehren, die überhaupt ihnen diese Grundlage ermöglicht hätten.
Aber das erinnert mich, also vor ein paar Tagen haben die Zeugen Jehovas an meine Tür geklopft und ich bin immer so jemand, ich freue mich dann wie so ein kleines Kind. Und wir haben uns unterhalten und ich frage mich jetzt, also was ich gerne diesen Menschen frage, ne, die nennen sich ja auch Christen, was sie nicht sind. Sie nennen sich Christen, weil sie auch nicht an die Gottheit Jesu glauben, genauso wie Shinjonji. Aber ich habe sie gefragt, was würden sie zu jemandem sagen, der sagen würde, Gott bewahre, Jesus ist ein Lügner. Nämlich, wir sehen in Matthäus 28, die letzten gesprochenen Worte unseres Herrn auf dieser Erde sind: geht nun hin und tauft die Nationen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe da, Dreifaltigkeit, woran die Zeugen Jehovas auch nicht glauben. Lasst sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann kommt ein sehr wichtiger Satz: er sagt, siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir lesen, dass er 12 Kapitel vorher die Kirche gegründet hat. Und auch dort sagt, dass der Teufel sie nicht bewältigen wird. Warum sagt er das? Weil wir schon sehen, dass 2 Verse später Petrus versucht, den Herrn abzubringen. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Und meine Frage ist an diese Leute, die dann sagen, zum Beispiel, jetzt nehmen wir bei den Zeugen Jehovas Charles Taze Russell oder hier diesen Liman He. Wenn sie jetzt die Heilsbringer sind, hat Jesus dann gelogen, als er gesagt hat, ich bin bei euch? Hat er diese Kirche 1800 Jahre lang allein gelassen? Hat er, oder 1930 Jahre allein gelassen, bis Liman He kam? Anscheinend ja, nach deren Verständnis.
Das ist exakt die Frage, die ich in dieser Debatte gestellt hatte und immer wieder auch stelle. So im Grunde müsste man davon ausgehen, dass Menschen für einen Großteil der Kirchengeschichte an den zentralen biblischen Lehren vorbeigegangen sind. Denn dieses ganze Verständnis, was sie haben von, sie haben da so ein Konzept Abfall, Zerstörung, Errettung, wo sie sagen, das ist so ein Schema, ein Muster, das sich durch die ganze Bibel ziehen würde. Das hätten wir bei Josua gehabt, bei Moses, das hätten wir bei Jesus gehabt und auch heute wieder. Im Grunde auch alles, wie alle Lehren, die sie da haben, sind immer nur, dienen nur dazu, Liman He irgendwie in die Bibel reinzulesen. Aber solche aus ihrer Sicht zentralen biblischen Lehren hat vor Liman He, der glücklicherweise ein Profiteur dieser Lehre ist, weil er die wichtigste Person des Neuen Testaments ihrer Meinung nach, ihrer Lehre nach ist, noch nie einer in der Bibel entdeckt. Das ist eigentlich das Merkmal von Sektenführern, dass sie die verborgene Bedeutung der Bibel entdecken, von denen sie interessanterweise ziemlicher Profiteur sind, von den unterschlagenen Geldern, von Liman He werden wir in der nächsten Folge noch sprechen oder auch sexuelle Affären von ihm und so weiter. Aber alleine schon, wenn wir jetzt hier über, ne, Unterschiede zum traditionellen Verständnis sprechen, laut Shinjeonji ist er die wichtigste Person des Neuen Testaments. Ich denke, das ist eigentlich für jeden Christen deutlich, wie weit die weg sind vom Christentum. Aber das ist schon interessant. Vor ihm hat es scheinbar noch nie einer in der Bibel entdeckt, dass da irgendwann mal ein verheißener Endzeithirte
Aus
kommen
Korea.
wird aus Korea.
Also selbst keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal außerbiblische Quellen, die Ignatius-Briefe. Ne? Also Ignatius, der die 7 Briefe geschrieben hat, da wird nichts verheißen. Auch die ganzen frühen Kirchenväter, Kirchenväter, keiner hat diesen Südkoreaner erwähnt, dass er irgendwann mal, ich meine, wir sind ja Nahe Osten, ne? Dass jemand aus Fernost vielleicht kommt. Seltsam. Vor allen Dingen, er hält den Schlüssel, um die versteckte Bedeutung zu entschlüsseln. Aber gleichzeitig, da stelle ich mir nämlich die Frage, wenn man das Johannesevangelium liest, wie willst du da die Gottheit Jesu leugnen? Das heißt, nicht nur, dass er uns die wahre Botschaft entschlüsselt, sondern er macht uns auch klar, dass wir alles bisherige falsch verstanden haben. Nämlich die Dreifaltigkeit, die sich vom Alten bis zum Neuen Testament durchzieht, die du da findest. Und die Gottheit Jesus haben wir auch falsch verstanden, deiner Meinung nach?
Ja, und das ist ja eigentlich das Verrückte bei solchen Sekten, nicht nur bei Shinshonji, bei allen, aber dass, ja, dass da Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende mit aufrichtigem Herzen die Bibel lesen und sie zentrale Dinge auf die gleiche Weise falsch verstehen. So, ich bin in der Freikirche, du bist in der syrisch-orthodoxen Kirche und trotzdem gibt es zentrale biblische Dogmen, die wir beide, wenn wir die Bibel aufschlagen, darin erkennen, obwohl wir aus ganz anderen Glaubenstraditionen kommen, die selbst atheistische Neutestamentler, die an der Uni lehren, darin erkennen und entdecken, die einfach ganz offensichtlich in der Bibel stehen, aber bei Shinshonji eben anders verstanden werden. Im Grunde muss uns klar sein, der ganze Shinshonji-Glaube läuft im Grunde pfeilspitzenmäßig auf die Person Lee Man-hee zu. Diese ganze Gruppe kann eigentlich ohne ihn gar nicht gedacht werden. Er ist die zentrale Figur von dem Ganzen und laut Shinshonji-Lehre auch unsterblich.
Okay, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Du hast ja gesagt, dass er 93, 94 Jahre alt ist. Ich meine, der hat ja nicht mehr lang.
Also laut Shinshonji-Verständnis schon. Laut Shinshonji-Verständnis ist er
Unsterblich,
unsterblich.
also auch körperlich unsterblich. Oder kommen sie wie die Zeugen Jehovas an? Weil die Zeugen Jehovas haben ja das Armageddon-Weltuntergang sehr oft mit Tag vorausgesagt und oder die Wiederkunft Christi und es ist ja nie eingetreten, bis sie irgendwann mal gesagt haben, doch, es ist schon eingetreten, aber geschieht im Unsichtbaren. Meinst du, die halten sich dann auch so eine Hintertür offen?
Also die Lehre selber lässt es eigentlich nicht zu, aber in den letzten Jahren wird da zunehmend auch das relativiert mit seiner Unsterblichkeit. Da wird schon ein
Ein
anderer
Hintertürchen
Tenor,
aufgemacht.
genau, ein Hintertürchen aufgemacht und was ganz viele auch glauben in Korea, auch Leute, die da schon Tausende von Menschen rausgeholt haben und die auch die Entwicklung der Sekten in Korea über das letzte Jahrhundert schon sich angeschaut haben und Shinshonji ist ja einfach nur ein Ast von vielen anderen Sektenästen. Ist, dass wahrscheinlich es einfach damit weitergehen wird, dass man das irgendwie darüber löst, dass so wie Moses das verheißene Land nicht erreicht hat, sondern an Josua
Aha.
dann irgendwie eine Übertragung stattfindet oder auf die 12 Stammesleiter.
Simon, du hast vorhin etwas von so Tarnaktivitäten bezeichnet, nach dem Motto gemeinsames Kochen und so weiter, dass man die Leute versucht, auf dieser Ebene abzuholen, um sie für diese Shinjonji-Sache dann zu gewinnen. Kannst du noch etwas weiteres, also kannst du näher darauf eingehen, zu national, vielleicht auch international Tarnorganisationen, die die haben?
Ja, also wie gesagt, in Korea gibt es komplette Tarnkirchen, die wirklich nur dazu dienen, Leute auf dem Weg in Shinshonji zu schleusen. Es gibt Tarnhauskreise, Tarnbibelstunden, es gibt Tarnseminare hier in Stuttgart, ja, jetzt hier 800 Meter weit weg von dieser Kirche, wo wir das gerade hier aufnehmen, haben die dann Tarnkunstausstellungen, wo sie Leute einladen zu einer Ausstellung über die Offenbarung. Und die Leute, die da hingehen, sind alle nicht einfach irgendwelche random Leute, die jetzt dran vorbeilaufen und denken, ach, gehen Sie mal da rein oder die sonst irgendwie davon mitbekommen hätten, sondern das sind alles Leute, die eingeladen werden und dann wird sich notiert, wen haben wir eingeladen. Das heißt, da läuft keiner zufällig rein, sondern das ist alles wirklich wie so eine Oscar-reife Szenerie, dass du da reinkommst und die ganzen Shinshonjiler stehen da, tun so, als wären sie einfach Leute, die das Ganze besuchen, um dann auf dem Weg zu versuchen, dich da rein zu manövrieren in das nächste Programm von ihnen. Es gibt Jugend- oder Friedensveranstaltungen. In Frankfurt zum Beispiel hatten sie letztes Jahr das Art for Peace Festival. Da haben so haben sie verschiedene Referenten eingeladen, die Newcomer waren in ihren Bereichen, Rapper, Tänzer oder Leute, die dann so, glaube ich, Yoga-Seminare angeboten haben. Aber eben auch Referenten, die dann über tatsächliche Friedensanliegen sprechen im echten Leben, also echte Referenten, die aber nicht wissen, dass die Veranstaltung von Xinjiang-Ji ist. Sie haben nämlich eine, ich nenne es immer eine Briefkasten-NGO, HWPL, die dazu dient, die Mitglieder von Xinjiang-Ji dahingehend zu eine Gehirnwäsche zu geben, dass sie denken, Li Manhi sei der Friedefürst, auch einer seiner Titel, die er sich gibt.
Interessant, und Friedefürst in der Zeit, wo es gefühlt keine Ecke gibt, wo kein Krieg ausbricht. Was macht der gerade?
Ja, jetzt wurde vor kurzem in Korea Kriegsrecht ausgerufen und er, der dort lebt, kann da nichts dagegen machen. Ja, also er wird von den Mitgliedern eben, ne, auch da einen Titel von Jesus, der direkt auf ihn übertragen wird, womit er sich de facto unserem christlichen Verständnis Gott gleich macht. Genau, aber er, diese Tarnorganisation dient dazu, den Mitgliedern zu vermitteln, dass er angeblich überall gerade dabei ist, wichtige Friedensverhandlungen zu führen und den Weltfrieden zu etablieren. Tatsächlich spricht er mit Leuten, trifft er sich dann mit Leuten, die überhaupt gar keine politische Handhabe haben, ehemalige Politiker oder ehemalige Staatspräsidenten von kleinen, unbedeutenden Ländern zum Teil auch oder politisch unbedeutend in dem Sinne, dass sie jetzt nicht groß mitmischen können, aber das sieht dann halt natürlich interessant aus, wenn man dann sagen kann, oh, der hat sich hier mit einem ehemaligen Staatspräsidenten getroffen und so weiter. Und das alles, also diese Tarnorganisation dient primär dazu, den eigenen Mitgliedern zu vermitteln, Li Manhi ist dieser Friedefürst, aber auch dazu, um andere Leute in Xinjiang-Ji zu locken auf einem indirekten Weg. Jetzt war diese Veranstaltung in Frankfurt, das Art for Peace Festival, davon hatten wir mitbekommen und haben dann Referenten, die nichts wussten von ihrem Glück, eben bei einer Xinjiang-Ji-Veranstaltung propagandistisch genutzt zu werden, kontaktiert und die darauf hingewiesen. Zum Beispiel eine Dame, die über den Völkermord im Osmanischen Reich aufklärt und dort regelmäßig Referate hält, um Leute darauf aufmerksam zu machen, was dort damals passiert ist. Und da sollten vielleicht gerade alle aus der syrisch-orthodoxen Community genau hinhören. Solche Referentinnen werden dann instrumentalisiert für die Xinjiang-Ji-Propaganda, weil sie dachte, sie geht dahin auf eine Veranstaltung von Leuten, denen das wirklich ein Anliegen ist. Und dabei wird sie da eigentlich nur genutzt, um im Grunde das so aussehen zu lassen, als würde Xinjiang-Ji an total wichtigen Friedensprozessen teilnehmen. Dabei machen sie nichts anderes, als andere Leute einzuladen und bei sich sprechen zu lassen. Und Li Manhi lässt sich dann auf Bildern ablichten mit Leuten, die irgendwie wichtig aussehen. Die Dame zum Beispiel hatten wir kontaktiert und die hat dann auch abgesagt und war bei uns im Livestream. Findet man auf unserem YouTube-Kanal das Interview mit ihr. Genau, aber das sind solche Dinge, die finden in Deutschland statt, in Korea. Ein großer, ja, ich soll mal sagen, so mit ihr, das größte Ding, was Li Manhi angeblich getan hat mit dieser Organisation HWPL, ist, dass er innerhalb kürzester Zeit einen Friedensprozess in die Wege geleitet hat, der in der Konfliktregion Mindanao auf den Philippinen einen angeblich 40-jährigen Religionskonflikt, um in Xinjiang-Ji-Wording zu bleiben, gelöst hätte. So, dieser Konflikt ist dir wahrscheinlich nicht bekannt, den allermeisten Menschen nicht.
Nein, das nicht, aber ich bin deinem Channel sehr dankbar und wir blenden das auch ein. Ich habe dann gesehen, dass sie, glaube ich, gar nichts davon wussten, dass da irgendwas gelöst wurde.
Genau, aber der Punkt, den ich sagen wollte, ist, sie gehen halt in solche, also da wird so eine Ecke der Welt, von der kaum einer was mitbekommt, genutzt, weil man dann den Leuten halt auch vermitteln kann, er hätte dort Frieden gebracht. Würde er jetzt überall rumgehen und behaupten, er hätte Frieden gebracht zwischen Nord- und Südkorea oder Israel-Palästina-Konflikt, dann wüsste ja jeder, das ist ja offensichtlich eine Lüge. Also, aber er nimmt da so eine Konfliktregion, von der gar keiner irgendwas weiß.
Hab ich auch vorher nichts gehört.
Ja. Und da kann er dann halt viel behaupten. So, und die Leute, die dort leben, wissen auch nichts, dass er Frieden gebracht hätte.
Simon, ich kann es nicht oft genug betonen, du bist nach Südkorea geflogen und das macht man nicht einfach so. Und du hast da sicherlich viele Schicksale auch hautnah miterlebt. Und auch, ich glaube, du bist auch mittlerweile so ein Anlaufpunkt geworden für Leute. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich kann jetzt nicht sagen, woher, aber aus NRW hast du eine junge Frau aus den Fängen von Shinjeonji befreit durch Überzeugungsarbeit, eben durch deine Authentizität, ne, dass du eben in Südkorea gewesen bist. Und du bist sehr, was ich damit sagen will, ist, du bist sehr vielen Schicksalen begegnet. Deshalb möchte ich gerne von dir wissen, warum sind deiner Meinung nach Shinjeonji so gefährlich? Was macht sie so gefährlich?
Ich meine, aus theologischer Sicht könnte man sagen, sie haben antichristliche, nichtchristliche Lehren und führen Menschen von Gott weg, definitiv. Menschen, die näher zu Gott hin wollen, landen am Ende in einer Gruppe, in der Gott nicht mehr im Zentrum steht, sondern eigentlich de facto nur noch dieser Mann, Lee Man-hee. Und das, was er von den Menschen möchte, nämlich im Grunde 24/7 aktiv zu sein für diese Gruppe. Und das ist, glaube ich, so auf einer emotionalen, psychischen, beruflichen, familiären Ebene so das Gefährliche an Shinjeonji, dass diese ganzen Aktivitäten für die Sekte so vereinnehmend sind, dass viele Leute ihr Leben dadurch völlig aufgeben. Also ich habe wirklich von so vielen mitbekommen, die ihr Studium abgebrochen haben wegen Shinjeonji, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, die einen guten Job hatten, den abgelegt haben, um jetzt für Shinjeonji tätig zu sein und jetzt arbeitsunfähig sind und Maßnahmen vom Arbeitsamt besuchen müssen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die waren in Shinjeonji, sind ausgestiegen und haben jetzt einfach keine Kraft mehr, wieder ihr Studium zu beenden. Von einem Mädchen weiß ich, die hat es mit Mühe und Not dann noch durch ihr Studium geschafft und ist jetzt aber nicht im Referendariat, wollte eigentlich Lehrerin werden, sondern jetzt die ganze Zeit für die Sekte unterwegs. Von anderen weiß ich, dass sie seit Jahren nur noch von Bürgergeld und Hartz IV leben. Und das Ganze hat System. Also Leuten wird nicht gesagt, kündige deinen Job und sei die ganze Zeit nur für Shinjeonji unterwegs. Aber wenn Leute sowas machen, werden sie nicht davon abgehalten, sondern man hilft Leuten teilweise, das zu tun. Also zum Beispiel in der Gemeinde in Essen, weiß ich, wie da die verantwortlichen Leuten helfen, dabei ihre Anträge auszufüllen, damit sie da letztlich mit Geld vom Staat leben können, um dann aber Vollzeit für Shinjeonji arbeiten zu können. Also Leute geben ihr Studium auf, geben ihr Leben auf, ihre Hobbys, ihre Interessen, vernachlässigen ihre Familien. Nicht wenige Ehen sind kaputt gegangen, weil ein Partner zu Shinjeonji gekommen ist und im Grunde die ganze Zeit nur noch in dieser Sekte ist, die Kinder vernachlässigt. Ich hatte mit einem Paar zu tun, die waren sehr lange in Shinjeonji, 10 Jahre, und durch diese Videos aus Korea sind ihnen die Augen geöffnet worden, die jetzt einfach die so happy sind über die viele Zeit, die sie jetzt mit ihren Kindern haben, die sie vorher nicht hatten, weil diese Sekte einfach so vereinnehmend ist. Und das tut einfach weh zu sehen, wie Leute ihr Leben wegwerfen, weil sie denken, das ist die Wahrheit und bald kommt die versprochene weiße Schar und dann werden alle sehen, dass sie Könige und Priester sind und sie werden herrschen und regieren und dann werden alle sehen, dass es die Wahrheit ist. Und bis dahin ist es das darum auch wert, alle weltlichen Dinge auf die Seite zu legen. Und was halt dabei dann rauskommen, sind Menschen, die dort 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre drinne waren und entscheidende Erlebnisse verpasst haben, die sie nie wieder haben.
Die Zeugen Jehovas arbeiten gerne mit den 144.000. Das ist nur 144.000, das himmlische Königreich schaffen. Machen das die Shinjeonji-Leute ähnlich?
Ja, diese 144.000, die spielen in der Shinjeonji-Theologie tatsächlich eine große Rolle. Ursprünglich war es ja nur eine kleine Gruppe und dann war das Ziel, dass sie 144.000 Mitglieder haben und dann werden so die finalen eschatologischen, endzeitlichen Ereignisse eintreten. Dann hatten sie die Zahl, da wurde die Theologie dann umgedeutet in, ja, das müssen 12.000 Leute sein pro Stamm, nicht nur insgesamt. Und dann hatten sie das auch, aber dann schieben sie die ganze Zeit die Mitglieder hin und
Ja,
her.
was nicht passt, wird passend gemacht. Genauso wie nachher, wenn er stirbt, dann kommt wieder irgendwas um die Ecke.
Genau. Also es wird im Grunde die ganze Zeit so hingedreht, damit sie den Druck beibehalten können, um die Leute zum Missionieren zu bringen.
Genau, weil was du gerade erzählt hast, ich stelle mir auch dann die Frage, so was hält sie bei der Stange? Wir haben ja einmal die Ausbeutung, was die Zeit angeht, ne? Also, und einmal auch sicherlich eine finanzielle Ausbeutung. Wie ist das da? Also werden die da, müssen die dann irgendwelche Mitgliedsbeiträge spenden? Können sie dadurch ein höheres Ranking erreichen, wenn Sünden erlassen? Keine Ahnung.
Also, sie werden angehalten zu spenden. Das machen auch viele, manche mehr, manche weniger, aber sie werden schon dazu angehalten. Es wird halt konstant ein schlechtes Gewissen gemacht. Mit allem wird konstant ein schlechtes Gewissen gemacht. Das macht Shinshanji für mich auch so gefährlich für die Psyche. Also, du spendest nicht genug, du missionierst nicht genug, du machst das und das nicht genug, du bist ein schlechter, ein fauler, ein schwacher Gläubiger. Was Finanzen angeht, da war es zum Beispiel in der Shinshanji-Gemeinde in Frankfurt früher so, dass die Leute, die nicht 10% von ihrem Einkommen gegeben haben, im Foyer ausgehangen wurden, um sie damit zu schämen, um sie, ne, zu
So,
beschämen, damit die
moderner
Leute
Pranger.
quasi sehen. Das ist auch, wie sie generell arbeiten. Wenn jemand aus Shinshanji rausgeht und noch dann irgendwie, ne, mit anderen seine Zweifel äußert, dann kann es auch passieren, dass eben sie mit Name und Bild von vorne gezeigt werden und das klar heißt, der oder die ist kein Teil mehr von uns, mit ihm darf man nicht mehr reden.
Okay, ja. Okay, wenn Sie jetzt mit dem Namen und dem Bild nach vorne gehen, ich meine, wie ist es dann mit dir? Ich meine, du bist ja, gehst ja auch sehr offensiv mit dieser Thematik um, was ich sehr, sehr gut finde, wofür ich sehr dankbar bin. Du bist sicherlich nach deinen Südkorea-Urlauben, Urlaub, Missionen, hast du auch dort einen Bekanntheitsgrad erreicht? Wurdest du persönlich von denen bedroht?
Also tatsächlich nur in Deutschland nur zweimal. Einmal davon sogar von einem Fun Fact Aramäer Assyrer. Aber ich habe dann direkt halt das Ganze gescreenshottet und an die Shinshanji-Leitung geschickt und habe gesagt, hey, kriegt eure Leute unter Kontrolle, sonst werde ich das halt auch öffentlich zeigen oder direkt publik machen, dass Shinshanji-Leute mir da auch im persönlichen Leben nachgehen und mir auflauern. Sie sind in Korea nochmal mit ganz anderen Methoden unterwegs. Also ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, denen wurden schon die Autoreifen zerstochen oder die haben mir Videos gezeigt, wie die denen vom Haus aufgelauert sind. Sowas machen sie auch in Deutschland bei Leuten, die rausgehen, dass sie vor der Tür auf sie warten, ihnen auflauern, sie auf der Arbeit besuchen und mit wirklich diesen, mit solchen Psychomethoden Leute auch mit Druck in der Gruppe drin behalten wollen. Sie wissen bei mir halt, dass ich sowas direkt auch öffentlich machen würde und deswegen halten sie sich da zurück. Auch in Zeiten von Social Media ist es anders geworden, auch in Korea. Also sie sind auch mit diesen Dingen vorsichtiger geworden, weil sie halt wissen, dass man über Social Media jeder heute mit dem Smartphone das aufnehmen und in die Öffentlichkeit stellen kann. Aber ich habe mich unterhalten in Korea mit jemandem, mit dem hatte ich auch ein Interview, der war zum Beispiel früher unterwegs für, ich meine, den Thaddäus-Stamm als ein, ja, im Grunde als ein Shinshanji-Schläger, dass er Leuten, die Sektenaufklärungsarbeit betreiben, so ähnlich wie ich jetzt hier, auflauert, sie zusammenschlägt, damit sie aufhören damit. Er ist heute selber Pastor und Sektenberater. Gott hat so seine Wege. Aber so versuchen sie Leute einzuschüchtern. Sie haben mir eine Klage mal geschickt, wegen völlig irrelevanten Copyright-Sachen, die dann auch natürlich erfolgreich abgeschmettert wurde. Aber sie versuchen schon, Kritiker mundtot zu machen und unter Druck zu setzen.
Okay, natürlich bin ich hellhörig geworden. Ich meine, ich sitze hier aus einem bestimmten Grund. Ich liebe alle Menschen, ich mag nur nicht jeden. Ich bin verpflichtet, sie zu lieben. Sie sind nach dem Ebenbild unseres Herrn erschaffen worden. Aber du hast gesagt, dass einer meiner Community dich bedroht hat, der jetzt bei Shinjeonji ist. Wie würdest du die Lage unserer Community, der Aramäer, der Assyrer, der Syrer generell beschreiben, bezeichnen hinsichtlich Shinjeonji?
Also es gab sogar zeitweilig mal einen kompletten Mesopotamienbezirk, der sich gezielt an Aramäer Assyrer gerichtet hat. Es gibt ganze, ja, Hauskreise, zu denen dann eben Leute eingeladen werden aus der syrisch-orthodoxen Community oder darüber hinaus in eben so aramäisch-assyrische Bibelstunden und man denkt dann einfach, man nimmt da jetzt teil an der Bibelstunde mit anderen Leuten aus derselben Community und dann weiß man aber gar nicht, wo man sich da eigentlich gerade befindet. Also ich
Krieg wirklich mit von Leuten aus der syrisch-orthodoxen Community aus Österreich, die in Shinshanji landen, NRW, Baden-Württemberg. Ich kann wirklich von verschiedensten Bundesländern sprechen, wo Leute da reingerutscht sind. Und tatsächlich, wir durften eine junge Dame da auch wieder rausholen durch die Korea-Videos. Das war eine eigentlich schon spektakuläre Rettungsaktion, würde ich fast sagen wollen. Aber ja, das, was mich da interessieren würde, wäre, weil ich habe es bei vielen dann auch so empfunden, dass es ja Leute waren, die da reingerutscht sind, gerade weil sie einen Hunger nach Gott hatten. Also grundsätzlich bei vielen Leuten, die in Shincheonji reinrutschen, ist das mein Gefühl. Aber auch da, gerade, ich habe jetzt da schon mit mehreren Aramäern, Assyrern gesprochen, die im SEJ reingerutscht sind. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das war eigentlich aus einem Hunger nach Gott heraus. Jetzt mal die Frage an dich so gestellt. Wie ordnest du das ein? Wie erklärst du dir das, dass Leute, die einen Hunger nach Gott haben, dann ausgerechnet am Ende bei einem kleinen koreanischen Mann landen, der von sich behauptet, der verheißene Endzeithirte zu sein? Was haben die Leute bei Shincheonji, das es in unseren Kirchen scheinbar nicht gibt?
Ja, du hast es richtig erkannt. Ich glaube, also generell zu meinem Volk, wir sind ein Volk, wenn wir irgendwo den Namen Jesus hören, sie sofort reinschauen und sagen, ja, bitte, ja. Und ich will mehr. Also wir sind durstig nach dem Herrn, und daran wird es liegen, dass viele Jugendlichen gerade in diesem Zeitalter Fragen haben, die sie nicht beantwortet bekommen in unserer Kirche. Mangels Angebot. Also bei uns fängt es langsam erst an, so mit Bibelstunden zu kommen, so flächendeckend. Viele Geistliche, auch wir haben jetzt jüngere Geistliche, die das bringen. Und, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es leider noch nicht, dass wir nicht da sind, wo wir gerne sein wollen. Und wenn diese Jugendlichen dann mit ihren Fragen alleingelassen werden, dann kommt jemand daher und gibt dir vermeintlich eine Antwort. Und wir müssen einfach aufpassen, nicht jeder, der über Jesus spricht, hat Jesus im Gepäck. Du weißt es besser als ich, Matthäus 4, der Teufel selbst zitiert aus der Bibel. Deswegen müssen wir da einfach das Wort auch prüfen und daran das lieben.
Ich denke, was da wirklich für die Gefährlichkeit von Shincheonji auch nochmal wichtig ist, ist zu realisieren, dass die Art und Weise, wie sie missionieren, nicht nur auf der Ebene täuscherisch ist, dass sie Leuten nicht direkt sagen, wer sie sind, wenn sie auf der Straße ansprechen oder auf Instagram anschreiben, sondern dass sie auch teilweise Kirchen unterwandern und dort dann Veranstaltungen besuchen, um dort Leute, wo sie das Gefühl haben, da ist Potenzial, da in ihre Gruppe rüberzulaufen.
Leider, guck mal, es ist, weißt du, ich bin heute hier, weil ich erfahren habe, dass Messdiener von uns jeden Sonntag auf dem Altar sind, aber die Priester nicht als Priester anerkennen. Sie gehören zu Shincheonji. Es weiß keiner. Ich weiß aber, wer sie sind. In Hessen haben wir jetzt schon diese Problematik. Ich weiß, wer da drin ist, und ich kenne die Akteure. Die Akteure, die kommen leider aus unserer Community. Das sind Aramäer, Assyrer, Syrer, das sind unsere Leute. Der einzige Grund ist, warum ich die Namen bisher noch nicht genannt habe und auch noch nicht nennen werde, was ich aber vorbehalte, ist, die junge Frau, die du zurückgeholt hast durch die Hilfe unseres Herrn, ich weiß, dass sie heute peinlich berührt daran zurückdenkt. Sie schämt sich, dass sie in Shincheonji war. Und sie ist dankbar, dass es niemand weiß. Und wenn ich jetzt hier die Namen nennen würde, würde ich es den Menschen erschweren, zurückzukommen. Ich möchte, ihr habt eine zweite Chance verdient, und ich möchte einfach diesen Namen nicht nennen, aber diejenigen, die dafür verantwortlich sind und mit einer Lüge in unsere Gemeinden kommen, wenn die nicht damit aufhören, dann werde ich den Namen nennen. Mhm. Ich verlange von denen, dass sie dazu stehen, wer sie sind. Die Zeugen Jehovas sagen, wir sind Zeugen Jehovas. Ne? Und die kommen unter den Deckmantel des Christentums und lügen ohne Ende. Mhm. Und wir haben viele in vielen Gemeinden bei uns. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber es tut weh, und deswegen empfand ich es wichtig, hierher zu kommen und mit dir heute darüber zu sprechen.
Das war ja auch tatsächlich meine Initialerfahrung mit Shincheonji. Ich hatte über mehrere Jahre eine Jugendgruppe geleitet auf einer Osterkonferenz. Und nach mir hatte das ein junger Mann übernommen, den man im Vertrauen eingesetzt hat. Und er hat dann über 9 Monate online einen Bibelkurs mit diesen 30 Jugendlichen gemacht. Und keiner der Eltern wusste Bescheid. Also das sind die Methoden, mit denen da gearbeitet wird. Kirchen werden unterwandert. Du sagst Messdiener, ich weiß von Kirchen, da sind Leute im Musikteam vorne mit dabei. Ich habe gehört von der Kirche, da hat sich jemand als Pastor beworben in der Freikirche, der zu Shinjonji gehört. Und sie haben also so verrückte Wege, wie sie dann versuchen, Leute zu erreichen, dass man ja irgendwie staunen kann über so eine Kreativität. Aber ich denke, du hast es eigentlich schon sehr gut gesagt, diese Unehrlichkeit dabei, das ist ja auch unser Anliegen. Wir leben in einem freien Land, jeder kann glauben, was er möchte. Es schmerzt mich manchmal so zu sehen, wenn Leute Dinge glauben, von denen ich glaube, dass sie einen nicht zu Gott führen. Aber wenn die Kritik, das vielleicht auch noch gesagt, weil das sagen ja viele Shinjonchiler, ja, wir lügen beim Missionieren, weil wenn wir die Wahrheit sagen würden, dann würden die Leute ja gar nicht erst unsere Kurse besuchen, denn in den Medien finden sie so viel negative Berichterstattung über uns. Ja, aber die negative Berichterstattung kommt ja, weil gelogen und getäuscht wird. Es gibt alle möglichen obskuren Gruppen, über die die Medien jetzt nicht allzu viel berichten. Über Shinjonji berichtet man wegen diesen Lügen und Täuschen. Also wenn sie einfach aufhören würden zu lügen und zu täuschen, dann wäre auch selbst unsere Aufklärungsarbeit zu 80%, sag ich mal, hätte sich das erledigt. Es ist überhaupt erst nötig, dass wir solche Interviews machen, weil da nicht ehrlich mit umgegangen wird.
Simon, vielen Dank bis hierhin. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir nachher später weiterreden, dann würde mich nochmal gezielt interessieren, was sind die Methoden von Shinjonji und dass ich vielleicht mehr auf die Person Li Man Hi oder Man Hi Li, ich komme da durcheinander, eingehst für seine Biografie und so weiter.
Ich freue mich.
Bis gleich.